Kostproben.
Biblische Geschichten zum Gustieren.
Mit Christine Hupke
und Hermann Miklas. Ich habe in den nächsten beiden Wochen zwei Beerdigungen vor mir. Und die können unterschiedlicher gar nicht sein. Das eine ist ein Baby, das 3 Tage vor dem Geburtstermin im Mutterbauch verstorben ist.
Das ist schlimm.
Und das jetzt beerdigt werden wird. Und das andere ist eine Frau, eine ehemalige Religionslehrerin, die ich seit Jahrzehnten kenne und die ganze Familie kenne ich und ich habe sie durch schwierige Zeiten auch begleitet, vor allem das jüngste Kind. Und die Dame ist also jetzt mit 86, also in einem gesegneten hohen Alter verstorben. Und ich denke, du tust dasselbe oder sagst dasselbe, wenn du am Friedhof Beerdigungen machst, am Grab, wenn man dann das Schaufel Erde ins Grab wirft, das sagt man dann, was sagst du dann?
Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub.
Genau, das gehört einfach dazu und die Frage ist, wieso sagt man das eigentlich? Und wenn man die Bibel aufschlägt, und die erste Seite umblättert, dann findet man darauf eine Antwort, aber auch noch auf vieles andere. Es ist die Geschichte von der Erschaffung des Menschen, die Gott darstellt als einen Töpfer, der mit seinen Händen den Lehm nimmt oder den Ton nimmt, oder den Gatsch nimmt, wie man möchte, und eine Gestalt formt.
Das ist ein interessantes Bild. Und ich bin schon neugierig, was du dazu sagen wirst.
Und diese Gestalt wird in der biblischen Geschichte, im hebräischen Text, aber auch in der deutschen Übersetzung natürlich Adam genannt. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen, weil das ist kein Eigenname, also nicht wie Hans und Franz, sondern es ist eher so, wie wenn ich zu einer Puppe sage, das ist eine Porzellanpuppe. Woraus ist dann die Puppe? Sie ist aus Porzellan. Dieses Adam-Wesen, ich sage absichtlich jetzt das Neotrum und nicht eine männliche Bezeichnung, dieses Adam-Wesen, besteht aus Erde und hebräisch heißt Erde Adama. Dieses Erdenwesen, der Name bezeichnet also nicht, wo dieses Wesen wohnt, sondern aus was es besteht, aus was es gemacht wird.
Und gliedert es damit ein in das Gesamte der Schöpfung der Natur.
Genau. Und woher hat der Erzähler jetzt diese Eingebung, diese Idee, dass dieses Wesen aus Erde ist? Ich habe also so eine Vorstellung, wie der dazu kommt. Kannst du dir das auch vorstellen? Ich meine, es ist ja verrückt. Du bist ein Mann aus Fleisch und Blut mit Knochen und Haut und Haaren und ich weiß nicht was allem noch. Und trotzdem sagt uns der biblische Erzähler, lieber Freund.
Also, du hast ja angefangen mit Begräbnis und Erde. Natürlich, wenn man vom Ende her denkt, gliedert sich das auch der Mensch und jedes Tier wieder in die Erde ein und wird zu Erde tatsächlich oder zu Asche nach einer Verbrennung. Insofern passt es. Dort, wo ich ein bisschen stutze, ist, dass wir im modernen Verständnis doch einen starken Unterschied machen zwischen organischer und anorganischer Chemie. Und jetzt weiß ich nicht genau, wo die Erde dazugehört, aber ich glaube, sie ist anorganisch.
Da muss ich jetzt leider auch passen, aber ich glaube, diese Frage hat sich der biblische Erzähler auch nicht gestellt.
Das vermute ich auch, aber ich denke jetzt einfach laut.
Und ich denke auch, der kam von dem Ende des Lebens her, hat gefragt, ja, also was ist denn der Mensch? Okay, eigentlich ist er ein Häuferl, Kompost oder Ton oder Gatsch oder Erde, weil das ist das, was am Ende von ihm übrig bleibt. Aber wir sind ja noch nicht bei Menschen. Wir sind ja erst bei diesem Erdenwesen. Und dieses Erdenwesen hat eine bestimmte Masse gehabt, halt wie viel Gott, der Töpfer, halt verwendet hat. Übrigens stelle ich mir dann vor, dass dieser Töpfergott auch schmutzige Hände und schmutzige Fingernägel gehabt hat am Ende, nachdem er dieses Werk vollbracht hat. Und er haucht ihn an, Gott haucht dieses Wesen an und es wird lebendig.
Das wäre jetzt der Wechsel zur organischen Form.
Genau, wenn du das gerne chemisch haben möchtest. Und dieses Erdenwesen, das tut eine Weile herum und da gibt es dann Tiere und denen gibt er Namen und irgendwann kommt dieses Erdenwesen namens Adam zu seinem Schöpfer und sagt, geh du, weißt was, mir ist stinkfad hier. Also mit dem Hund, der da herumrennt, das ist ja sehr nett und ich kann den streicheln und ich gebe ihm den Namen. Wie heißt dein Hund?
Marie.
Marie.
Jetzt pass auf, sag nichts gegen Hunde.
Ja? Nein, nein. Aber weißt, wenn ich mit der Marie rede, dann schaut sie mich freundlich an, aber eine richtige Unterhaltung wird es halt nie. Und wenn die Vögel schön zwitschern, dann machen sie ja feine Musik, aber ansonsten, also ich brauche jemanden, ein Gegenüber, etwas, mit dem ich, ja, zusammenleben kann auf einer anderen gemeinsamen Basis. Und Gott, der Schöpfer, hat sich zwar inzwischen die Hände gewaschen, sagt, ich verstehe das. Komm her, leg dich hin, schlaf ein. Und dieses völlig asexuelle Erdenwesen fällt in einen tiefen Schlaf und der Töpfergott teilt ihn in zwei Teile. Und jetzt sind wir hier bei einer fatalen Problematik, nämlich einem Übersetzungsfehler. Über Jahrhunderte ist dieser Abschnitt, wo Gott, der Töpfer, sein ursprüngliches Erdenwesen teilt, so übersetzt worden, dass er eine Rippe von ihm nimmt.
Also ein ganz kleiner Teil, ja.
Genau.
Ein Abklatsch gewissermaßen.
Die Hälfte nimmt er, aber laut biblischem Text, und formt aus der einen Hälfte eine Gestalt und aus der anderen Hälfte eine Gestalt. Und die auf der einen Hälfte wird ein Mann, eine männliche Gestalt, und die aus der anderen Hälfte eine weibliche. Erst jetzt sind die beiden ein Mann, ein Er, und eine Frau, eine Sie.
Also auch eine gewisse Polarität.
Genau. Aber von der Masse, vom verwendeten Baustoff, Werkstoff, sind sie gleich. Das heißt, der Adam, der jetzt aufwacht, ist nur noch eine halbe Portion seiner selbst, was er früher als Erdenwesen gewesen ist. Dafür ist er jetzt ein männliches Wesen.
Und hat ein Gegenüber.
Und hat ein Gegenüber. Und er freut sich darüber. Also
jetzt muss ich kurz noch einmal zu einem Schritt zurückgehen. Wenn du sagst, Gott hat es verstanden, dass diesem Erdenwesen langweilig war oder es einsam war, dann denkt mir noch einen Schritt weiter zurück. Wie ist es mit Gott selbst? Der ist ja auch für sich alleine. Und ich finde es aber interessant, dass gerade in diesen ganz alten Texten rund um die Schöpfung Gott öfter im Plural von sich selbst spricht. von einem Wir. Und das ist nicht nur ein Plural Majestatis, glaube ich, sondern hier kommt irgendwie zum Ausdruck, dass Gott auch mehrpolig in sich selbst ist. Und nicht einfach als männliches Gott, also als männliche Gottheit identifiziert werden kann.
Ich bin ganz sicher, dass es die hebräische Bibel Gott nicht als Mann versteht, weil es gibt ja so wunderschöne Aussagen bei den Propheten, bei Jesaja zum Beispiel, wo Gott sagt, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.
Genau.
Und das Wort Gnade, wenn es also um Gottes Gnade geht im Alten Testament, das ja nicht nur von einem bitterbösen, argen, rächerischen Gott erzählt, im Gegenteil, so ist das das gleiche Wort wie Gebärmutter. Das heißt, der biblische Gott scheint eine Gebärmutter zu haben.
Eben. Und da wird also schon deutlich, auch Gott ist mehrdimensional.
Genau. Und jetzt ist also dieses Menschenwesen plötzlich ein Mann und eine Frau. Und wie es dann mit den beiden weitergeht, das wissen wir. Aber das, was ich schon noch gerne sagen möchte, ist, diese falsche Übersetzung hat über Jahrhunderte, wenn nicht gar Jahrtausende hinweg, die Minderwertigkeit der Frau festgeschrieben. Weil du bist ja nur aus der Rippe eines Mannes gemacht. Und ich kann mich erinnern, dass selbst in meinem Religionsunterricht in der Volksschule habe ich das noch erzählt bekommen, dass
also mit
in meinem eigenen, wie ich als Kind,
wie du Kind warst, ja,
wurde mir das mit der Rippe erzählt von einer, wie ich heute weiß, also hochgebildeten Theologin. Und das ist wirklich ganz schlimm und schwierig, wenn Übersetzungsfehler dann solche gesellschaftlichen Auswirkungen haben.
Die halten sich hartnäckigst.
Genau, die halten sich hartnäckigst und ich weiß nicht, wie man dagegen ankommt. Also natürlich mit entsprechenden Bibelübersetzungen. Und selbst der gute Luther hat ja noch geschrieben, die Frau wurde geschaffen als Gehilfin des Mannes.
Böse.
Was heißt denn das? Er ist der Chef und sie räumt hinter ihm nach oder was hilft sie ihm denn? Es ist ein Gegenüber auf Augenhöhe. Und das erzählt ein uralter Text, der moderner war, als er entstanden ist, als jahrhundertelang die Denkweise der Menschen und, vor allem der Männer, nach diesen Erzählern, die diese Geschichte erzählt haben.
Es zeigt allerdings auch, dass dieses hierarchische Geschlechterdenken nicht eine Spezialität des Islam ist zum Beispiel, sondern auch im Christentum durch Jahrhunderte, mindestens Jahrhunderte hindurch weit verbreitet war. Und es ein langer, langer Weg gewesen ist, bis man das besser verstanden hat.
Und im Gegensatz und im Widerspruch zum eigenen biblischen zu den eigenen biblischen Wurzeln steht.
Ja, ja. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass viele, die heute einen radikalen Islamismus vertreten, ja auch im Gegensatz zum Koran.
Natürlich.
Also auch dieses Phänomen ist durchaus bekannt.
Also man kann, wie Luther so schön sagt, und damit höre ich dann auch auf, aus der Bibel alles herauslesen, was man möchte, wenn man es nur aus dem Kontext entsprechend herauslöst. Und man kann herauslösen, so hat Luther das einmal gesagt, dass es ein Gott wohlgefälliges Werk wäre, die Jungfrau Maria zu vergewaltigen, wenn das möglich wäre. Also man muss sehr aufpassen, wie mit der Bibel umgegangen wird und man muss auch sehr aufpassen, denke ich, welche Übersetzung man verwendet. Und das ist natürlich nicht ganz so einfach für den Normalverbraucher.
Das stimmt natürlich. Andererseits zeigt schon auch, wie wichtig seriöse Theologie ist für alle. Und dass man also auf Scharlatane nicht unbedingt hören soll und auf Populismus. Damit kommen wir ja auch zu einem Thema, das derzeit sehr aktuell ist. die Vorsicht vor Populismus ist angebracht und angezeigt, allüberall.
Ja, ja, also auch vor religiösem Populismus.
Auch und insbesondere vor religiösem Populismus.
Gut, du kannst also diese Geschichte nachlesen im ersten Buch Mose, im Buch Genesis, im zweiten Kapitel.
Schön.